Für die wenigsten Leute macht Druck Lust. So, jetzt haben wir aber schon einen Monat keinen Sex und schon so eine Stechuhr so dastehen. Das macht's auf alle Fälle schwieriger.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen bei dem heutigen Podcast der Babywelt. Elternsein ist kein Kinderspiel und das K ist bei uns wie immer in Klammern, weil es ein kleiner Wortwitz ist, den wir uns erlauben. Leute, heute wird es saucy, es wird spicy, es wird hot, hot, hot. Aber bevor wir zu dem Thema der heutigen Episode kommen, nochmal kurz. Wer bin ich? Ich bin Frieda, eure Hostin. Ich bin Comedian, Autorin, Influencerin und ich freue mich sehr, über das heutige Thema zu sprechen. Es geht nämlich um Sex nach der Geburt. Und ich habe heute eine ganz fantastische Gesprächspartnerin am Start, nämlich Dr. Sharon Brehm oder Brehm, du musst mir mal ganz kurz helfen. Wie spricht man deinen Nachnamen aus, meine Liebe?
Brehm. Das hast du ganz fantastisch
also,
gemacht.
Sharon Brehm. Wir haben den International Park mit Sharon und dann Brehm, so richtig schön.
Also Deutsch.
Das finde ich prima. Super. Und Sharon, du bist, um dich ganz kurz vorzustellen und dann ergänzt es bitte doch nochmal kurz, weil ich möglicherweise das eine oder andere vergessen habe, aber du bist promovierte Paartherapeutin und Gründerin von Love Moves in München, eine Praxis für Paartherapien, für Einzeltherapien, aber auch für Workshops. Und in deiner Arbeit zeigst du, wie wir Liebe als erlernbare Fähigkeiten kultivieren. Gerade in langfristigen Partnerschaften, gerade wenn man vielleicht auch die Rolle der Eltern eingenommen hat, aber auch beim Dating. Habe ich was vergessen?
Oh, ich durfte ein Buch schreiben, das nennt sich Wieder Herzgestellt und das ist ein Bestseller geworden. Und
was Yay!
Und was da so schön ist, es geht um Sicherheit. Dankeschön, es geht um sichere Beziehungen. Es geht darum, wie können wir miteinander heilen, wie können wir uns authentisch zeigen, wie können wir, anstatt uns mehr und mehr und noch mehr zu verletzen.
Ja, und heute sprechen wir über ein Thema, das, glaube ich, viele Eltern bewegt und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn wir wieder in aller Offenheit heute drüber sprechen können. Es geht nämlich um Sex nach der Geburt und dass dies überhaupt kein Tabuthema sein soll. Und ich bin mir sicher, du hast jede Menge tolle Insights am Start. Bevor wir uns dem aber widmen, noch mal ganz kurz 5 schnelle Fragen an dich, Sharon, damit die HörerInnen da draußen dich auch ein bisschen besser kennenlernen werden. Wollen wir damit reinstarten? Hast du Bock?
Sehr gerne.
Bist du heiß? Let's go! Was war das Letzte, was dich so richtig zum Lachen gebracht hat?
Mein Partner und ich haben am Wochenende getanzt. Wir machen einen Tanzkurs, Merengue. Wir wackeln ein bisschen hin und her und das macht so viel Spaß.
Nice. Super. Und da lacht ihr laut und herzlich?
Ja, weil ich glaube, Merengue ist für die meisten, die tanzen können, wirklich jetzt nicht der allerschönste aller Tänze. Aber wir wackeln und haben Spaß und lachen und finden es großartig, weil wir lernen es ja erst.
Das liebe ich sehr. Das ist geil, wenn man so ein gemeinsames Hobby hat. Kaffee oder Tee?
Kaffee. Eindeutig. Kaffee mit Hafermilch.
Fun Fact, bisher war das immer die Antwort von allen GesprächspartnerInnen, die ich hier hatte. Alle waren Team Kaffee. Was darf auf deinem Schreibtisch nicht fehlen?
Eine große Karaffe Wasser.
Ah, oh. Du bist auch so eine, die immer so ständig hydriert ist. Deswegen dieser Ton, dieser Glow hier, okay.
Du, ich bin wie so ein Kamel. Ich muss auch dauernd aufs Klo, weil ich so viel trinke. Aber ist wichtig. Dann fließt alles mehr.
Ja, es ist gut. Was möchtest du in deinem Leben noch lernen?
Du, ich könnte eigentlich immer alles lernen. Von momentan lerne ich mehr über Erotik und wie berühre ich mich selbst. Mhm. Über wie bin ich mehr im Flow. Ich würde auch gerne Kampfkunst lernen. Und vielleicht dann doch nochmal eine Sprache. Also es gibt eigentlich nichts, was ich nicht gerne lernen würde.
Okay, cool. Ja gut, ich meine, Tiefstapeln ist offensichtlich nicht deine Stärke, aber das musst du auch nicht. Geil. Einfach mal, ich möchte eigentlich alles lernen. Quantenphysik. Wie geht es nochmal? Sag nochmal schnell. Ist nicht gut.
Sag nochmal, wie ist das?
Sag das nochmal mit der Quantenphysik. Und dein Lieblingsgericht deiner Kindheit?
Frühlingsrollen. Meine Mama kommt von den Philippinen. Deswegen auch dieser gemischte Name. Und diese Frühlingsrollen von meiner Mutter, die sind so richtig schön crunchy. Die sind richtig toll. Mm.
Ich stehe auf Frühlingsrollen. Meine 3,5-Jährige auch. Die snackt die weg, die atmet sie weg. Einfach so. Es ist einfach eine geile Köstlichkeit. Einfach rein damit. Ist auch einfach wunderbar. Frühlingsrollen, damit meinst du auch tatsächlich das Gericht und es ist nicht irgendwie eine interessante erotische Praktik, die du meinst, aber um den kleinen Übergang zu schaffen, Und das wäre auch geil, so, oder? Man übt euch einfach mal öfter in der Frühlingsrolle. Das ist eine ganz heiße Sextechnik. Das wäre so geil.
Also bisher wüsste ich von noch nichts, aber ich bin ja offen. Klingt auf jeden Fall irgendwie... Oh.
Ja, ich liebe das. Wenn du irgendwann das mal für deinen nächsten Bestseller benutzen möchtest, du hast hiermit die Erlaubnis von mir. Also wenn dein konkreter Tipp ist, sich öfter mal in der Frühlingsrolle zu üben, was auch immer das sein mag, das darfst du dann wieder rumfüllen, aber du darfst es gerne benutzen. Das schon mal hier.
Das ist voll lieb. Ja. Dankeschön. Ich sehe schon, das wird eine ganz fantastische Aufnahme.
Ich glaube auch. Lass uns direkt mal einsteigen. Warum ist das Thema deiner Meinung nach Sex nach der Geburt bei vielen Paaren immer noch ein Tabuthema?
Ich glaube, das Thema Sex ist auch bei vielen Paaren vor der Geburt ein Tabuthema.
Mhm. Interesting. Warum?
Ich glaube, dass viele von uns nicht gelernt haben, über Sexualität zu reden. Das ist das eine. Und das zweite, du kannst mal für dich überlegen, ob deine Eltern... Ob du da das Gefühl hattest, die sind irgendwie sexy miteinander oder erotisch, oder ob du eher das Gefühl hattest, oh, das sind zwei asexuelle Wesen. Und wenn uns da dieses Vorbild fehlt, naja, dann assoziieren wir ja auch damit unterbewusst, oh, wenn ich dann Mutter und Vater bin, dann verliere ich all meine Sexualität, all der Teil von mir in meiner Identität, der lustvoll ist und begehrt oder begehrt werden will, der fällt dann runter, weil wir es nicht gelernt haben oder weil wir uns da auch die Vorbilder fehlen. Das ist das eine. Und davor, für viele hat Sexualität auch was ganz, ganz Intimes. So irgendwie möchte jeder gut darin sein. Keiner hört gerne, dass er da irgendwie das nicht bringt, nicht kann. Und trotzdem, das, was wir im Sexualkundeunterricht lernen über Sexualität, hat ganz wenig mit Erotik zu tun, sondern mehr mit Reproduktion. Mhm. Und die meisten von uns, ich meine, jetzt hier im Podcast, die hatten offensichtlich Sex, auch mit dem Ergebnis, dass da ein Kind rausgekommen ist. Aber für viele von uns hat Erotik und Sexualität eben nicht nur den Zweck, dass es da darum geht, ein Kind zu bekommen.
Nein, ganz sicher nicht. Also 32 Jahre meines Lebens, wobei, das stimmt ja nicht, aber seit ich in meiner Sexualität bin, also seit ich mein erstes Mal hatte, war jetzt Sex erst einmal nicht primär dafür da, um ein Kind zu bekommen, sondern aus reiner Freude an der Sache. Aber warum glaubst du, dass es nach der Geburt meistens noch einmal... häufig eingeschränkter ist, also beziehungsweise es dauert lange, bis man seine Intimität irgendwie zurückerobert und auch dann vielleicht nicht mehr in der vollen Stärke wie zuvor. Wo ist da der Zusammenhang? Was glaubst du?
Also wir würden mit einem wunderschönen, komplexen Begriff anfangen und sagen, multifaktoriell. Da gibt es ganz viele Faktoren, die mit reinbekommen. Zum einen bin ich dann vielleicht als Mutter oder als Vater, dass ich mich selber gar nicht mehr so sexuell erregt fühle, weil den ganzen Tag ein Kind an mir dranhängt. Das heißt, mein ganzer Körper ist sowieso schon nicht mehr hundertprozentig meiner. Da ist ein anderes kleines Wesen. Meine Brüste sind nicht mehr nur sexuell, sondern die sind dafür da, dass jemand da Essen bekommt.
Oh ja.
Das fühlt sich komisch an. Das ist das eine. Das zweite ist, vielleicht fühle ich auch gerade keine Lust, weil ich habe nur 2 Stunden geschlafen. Wenn wir im Stress sind, dann haben die wenigsten Leute von uns Lust auf Erotik. Es gibt ganz wenige, die sagen, also es gibt ein paar, die sagen, okay, ich benutze das auch zum Stressabbau, aber für die meisten nicht. Dann kann es auch sein, dass manchmal zum Beispiel auch ein Mann sagt, irgendwie kriege ich das nicht zusammen. Das ist so ein sexuelles Wesen, meine Frau als sexuelles Wesen, die ist in Anführungsstrichen nicht die Mutter meines Kindes. Wir sprechen da in Anführungsstrichen vom, ich hoffe, ich darf das in einem Podcast sagen, heilige Hure-Komplex.
Was bedeutet das genau?
Auf der einen Seite die Heilige, die quasi unschuldig ist, die Mutter ist, die fürsorglich ist, warmherzig. Hure, sexuell aktiv, promisk, offen, flirtend, charmant. Und dass man das Gefühl hat, irgendwie kriege ich die beiden Rollen nicht zusammen. Aber vielleicht wollen wir als Person ja doch gerade beides haben. Sowohl einen Teil, der sich sexy fühlt, als auch einen Teil, der als Mutter, der fürsorglich, als was auch immer wahrgenommen wird.
Ich glaube, diese körperliche Veränderung, die war für mich beispielsweise das Schwierigste nach der Geburt. Ich meine, wir hatten einen Notkaiserschnitt, deswegen war zwar mein unterer Bauch aufgeschnitten und verheilte auch nicht auf die schönste Art und Weise, aber ich hatte zum Beispiel keinen Dammriss durch den Kaiserschnitt. Ich hatte noch eine intakte Vulva. Es gibt ja häufig so eine, ich glaube, das nennt man sogar volksmännisch Dead Vagina Syndrome, dass man dann Probleme hat, Dinge in sich einzuführen, weil so beispielsweise entweder durch traumatische Erfahrungen, aber eine Geburt kann ja eben auch traumatisch sein. Und das zum Beispiel, so einen Struggle hatte ich nicht. Was ich aber hatte, Und durch das Stillen, also eine meiner erogensten Zonen, sind die Brustwarzen. Wenn ich intim werde mit meinem Mann, ich da berührt werde, muss ja gar nicht lange irgendwie rumdrücken. Das ist ein relativ direkter Weg, ja, zu meiner Lust. Aber durch das Stillen, das ich 8-9 Monate betrieben habe, war ich so bisschen entfremdet von meinen Titties. Und ich hatte noch so während der Nacht der Geburt so eine Erinnerung, dadurch, dass sie eine Frühgeburt war, musste ich das Kolostrum da irgendwie rauspressen und 6 Hände davon, 2 von einer Krankenpflegerin, 2 von meinem Mann, 2 meine 2 Hände waren da die ganze Zeit am Rumkneten. Und ich erinnere mich noch sehr genau, dass ich mich in dem Moment davon verabschiedet habe, dass diese Brustwarzen, meine Nippel, jemals wieder zu einer Erogenzone werden. Also das, weil man sich sehr viel mehr anstrengen muss später. Hat sich tatsächlich nicht bewahrheitet. Heute ist das wieder so. So eine Selbsteroberung des Körpers hat doch wieder stattgefunden, glücklicherweise. Aber was können wir tun vielleicht auch, um den Körper wieder als, gerade den weiblichen Körper, der ja super viel leistet, der ja nun mal auch eben häufig in der körperlichen Abhängigkeit zum Kind steht, was können wir tun, um vielleicht so ein bisschen das wieder als Lustobjekt auch für einen selber zu betrachten?
Also, ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die man nicht tun sollte. Das eine ist sich unter Druck setzen oder an alle Männer da draußen oder PartnerInnen, Partnerinnen von Frauen, die gerade ein Kind bekommen haben. Druck. Für die wenigsten Leute macht Druck Lust. So, jetzt haben wir aber schon einen Monat keinen Sex und schon so eine Stechuhr so dastehen. Das macht es auf alle Fälle schwieriger. Auch so ein ganz, selbst wenn man, es gibt auch Leute, die nehmen sich zurück, aber man merkt, die wollen irgendwie, also auch so ein, weißt du, was ich meine, wenn da so ein Kratzen ist, so ein emotionales Kratzen. All das, so ich warte, aber ich bin eigentlich jederzeit bereit. Das kann für manche Leute ganz schön schwer sein. Was auch schwer ist, ist seinen eigenen Körper, also entweder wenn jemand selber den eigenen Körper abwertet und sagt, jetzt sind aber die Brüste nicht mehr so straff wie davor oder the vagina, die ist jetzt irgendwie in Anführungsstrichen ausgeleiert oder was auch immer. Jede Form von Bodyshaming macht natürlich auch erstmal wenig Lust. Was war für dich noch schwierig? Gab es irgendwas, was dein Mann, dein Partner hätte machen, also wo man das falsch hätte machen können?
Nee, ich glaube, was mir ganz im Gegenteil, mein Partner ist in vielerlei Hinsicht ganz toll, was er, das Gefühl, das er mir immer gegeben hat. Deswegen hatte ich vielleicht auch nicht so, ich hatte einige Schwierigkeiten nach der Geburt, aber nicht so große Schwierigkeiten, meinen Körper wieder selbst zu ermächtigen, weil er mir immer das Gefühl gegeben hat als Partner, dass ich wunderschön bin. Also er hat keine Herabwürdigung, unbewusst oder nicht bewusst. Ne? Das findet ja auch manchmal gar nicht aus einer Bösartigkeit heraus, sondern eher vielleicht aus einer Scherzhaftigkeit oder sowas. Aber das kann halt eben sehr, sehr stark triggern. Auf so einen Glatteis hat er sich gar nicht bewegt, sondern ich hatte immer das Gefühl nach der Geburt, obwohl ich 33 Kilo zugenommen hatte und mich eigentlich nicht in meiner persönlichen Idealkraft, sag ich mal, gesehen habe, hat er mir nicht das Gefühl gegeben, dass ich nicht wunderschön sei. Ganz im Gegenteil. Und das hat mir beispielsweise sehr geholfen, um den Körper eben wieder für mich zurückzuerobern.
Schön.
Was können vielleicht Paare gegenseitig sich noch so Gutes tun nach der Geburt? Nicht so, dass sich der männliche Körper zwangsweise verändert durch eine Schwangerschaft, aber sicherlich vielleicht die emotionale Zugänglichkeit oder eben auch Stress oder auch eben Druck, all diese Dinge. Ne? Was können wir uns irgendwie gegenseitig Gutes tun, Partner oder Partnerin?
Also was auf alle Fälle hilft, ist Vertrauen. Ja, das ist gerade eine schwierige Phase, aber es kommt der Moment, da kann sich's wieder switchen. Vorausgesetzt, ich schaffe es in dieser Zeit, dass da keine größeren emotionalen Verletzungen passieren oder stattfinden. Also wenn dann in dieser ganz sensiblen Phase im Wochenbett oder um die Geburt herum was passiert, das brennt sich nochmal mehr als Verletzung ein. Aber wenn ich es schaffe, in dieser Zeit mit Vertrauen auf die Person zuzugehen, emotional präsent zu sein, die Bedürfnisse der anderen Person ernst zu nehmen und nicht klein zu reden, wenn ich selbst mit meiner eigenen Sexualität als Partner da in Ordnung bin und mich jetzt zum Beispiel nicht über den Sex definiere, da also keinen Druck mache, dann kann das total hilfreich sein. Ich höre auch von vielen Müttern, die sagen, ich verliebe mich nochmal ganz anders in mein Gegenüber, weil ich merke, der ist so ein toller Vater, der ist so ein tolles, so eine tolle Zweitmutter. Ich hoffe, ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt richtig ausgedrückt habe, aber quasi die Partnerin zur Frau. Wenn ich dann merke, das ist jemand, auf den ich mich wirklich verlassen kann und der hat ganz, ganz tolle Qualitäten, das kann auch nochmal mehr Lust machen. Das kann man auf so einer ganz unterbewussten Ebene machen. Es hilft auch, sich wahr, also bewusst zu machen, dass es bei Sexualität ja nicht nur um rein und raus geht, sondern dass Erotik auf einer ganz anderen Ebene stattfindet.
Ja, dazu kommen wir auch gleich nochmal, weil ich glaube, das ist etwas, was, ich habe zum Beispiel lange für ein Sextoy-Unternehmen gearbeitet, bevor ich mich meinem jetzigen Job... Ja, I know. Ja. Deswegen habe ich mich auch beruflich tatsächlich viel mit solchen Dingen auseinandergesetzt. Und ganz häufig ist halt auch so ein Thema letztlich gesellschaftlicher Druck beziehungsweise gesellschaftliche Vorstellung, wie es bei anderen läuft und da die tatsächliche Realität. Und in der Regel ist ja Sex eben niemals so durchchoreografiert, wie wir es vielleicht durch mediale Elemente kennen. Und es ist auch bei weitem, findet es gar nicht immer so häufig statt, wie vielleicht andere Leute es vielleicht einem erzählen. Sondern es ist dann eher eben noch eine andere Form von Intimität, die stattfinden kann. Und deswegen ist es so etwas, was mir mittlerweile, oder was mir auch in der Schwangerschaft total geholfen hat, nach der Schwangerschaft vornehmlich. Wir hatten super lange keinen Sex. Und offen gestanden kann ich mich auch gar nicht mehr daran erinnern, wann wir das erste Mal wieder das Rein-Raus-Spielchen hatten. Davor hatten wir aber schon relativ viel Nähe einfach wieder zueinander gefunden, so, was halt super geholfen hat. Aber irgendwie wird darüber nicht so gesprochen. Wie glaubst du, wie wir diesen Druck so ein bisschen abbauen können, dass Leute immer denken, bei anderen läuft es so wahnsinnig rund zwischen den Laken. Aber wie können wir dafür sorgen, dass alle mal so ein bisschen locker bleiben in der Hinsicht, und das kann Monate dauern, bis man wieder irgendeine Form von Sex in sein Schlafzimmer einziehen lässt.
Also was hilft? Zum einen sich bewusst zu machen, es gibt noch viel mehr erogene Zonen als die Brustwarzen oder die Vagina oder alles, was dazu gehört. Zum Beispiel, und es hat viel mehr mit der Art von Berührung zu tun, als mit dem tatsächlichen Körperteil. Ich meine, für alle, die zuhören, vielleicht hast du das schon mal gemacht mit dem Unterarm und der Berührung dort. Hast du Lust, dass wir das kurz zusammen machen?
Oh ja, let's go.
Okay, du kannst mal mit dem einen Finger über deinen Unterarm und so richtig rubbeln. Rubbel mal so richtig.
Okay,
rubbel und gib dir wirklich Mühe und versuch, dass es eine erotische Erfahrung wird. Und rubbel, wie erotisch wird
es? Es wird eher heiß bei mir.
Es wird überhaupt nicht erotisch, oder?
Nein,
bei den wenigsten Leuten. Okay, und jetzt kannst du mal schauen, wenn du so ganz sanft über den Unterarm gehst. Alle anderen sehen es nicht, aber ich sehe sie gerade lächeln. So ganz, was willst du gerade? Was passiert bei dir?
Ja, ich bekomme ein bisschen Gänsehaut. Eben wurde an der Stelle, als ich auf dem linken Ober angehobelt habe, super heiß. Jetzt wird mir eher so ein bisschen im Nacken heiß.
Und ich meine, dein Unterarm ist in der Regel... Also gesellschaftlich ja nicht das, wo man sagt, das ist das sexy Ding. Aber wo ich hin möchte, wo es auch für Paare ganz hilfreich ist, ist wahrzunehmen, der ganze Körper könnte rein theoretisch erogen sein. Und es geht mehr um die Art und Weise. Und da ist jedes Paar auch unterschiedlich. Also für manche ist das jetzt wirklich so ein ganz sanftes Berühren. Für andere Paare geht das über den Kopf, so Fantasien austauschen. Für wieder andere ist Humor. So Humor, ein ganz wunderbarer Bindungskleber. Flirten. Ich meine, wer flirtet, also ich finde es ganz wichtig, miteinander flirten zu können, diese spielerische Art und Weise, sich mal anzuschauen, ein bisschen zu necken. Für die meisten ist es was ganz, ganz Aufregendes, weil man es nicht gelernt hat, nicht gewohnt ist. Was ich damit Leuten mitgeben möchte, für sich mal zu überlegen, was empfinde ich als erotisch, wann fühle ich mich begehrt, wann begehre ich.
Ich möchte da gleich drauf eingehen, weil ich finde diese Punkte ganz spannend. Bevor wir das aber machen, widmen wir uns einmal ganz kurz der Frage der Folge. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Sharon, aber wir erstellen hier Folge immer eine Umfrage bei Spotify. Und dann kann man in den Shownotes bei dieser Umfrage eben teilnehmen. Es ist leider immer nur eine Ja-Nein-Antwort. Nichtsdestotrotz bin ich immer wieder aufs Neue gespannt, wie denn eigentlich die Verteilung der Stimmen dann ist. Und heute ist die Frage... Hattest auch du den Eindruck, dass Sex nach der Geburt ein Tabuthema ist? Ich kann mir tatsächlich schon vorstellen, wohin die Reise geht, so in der Gewichtung. Bin aber trotzdem gespannt. Vielleicht ist es für ganz viele Menschen gar nicht unbedingt der Fall. Das wäre dann auch spannend. Du allerdings, du beschäftigst dich ja viel mit Paaren, möglicherweise auch Eltern, die eben genau diesen Herausforderungen gegenüberstehen. Und einer deiner Tipps ist letztlich, neue Intimität zu kreieren, die gar nichts mit dem, ich sage mal, mit der reinen Penetration oder mit den absolut primären Erogenen Person zu tun hat. Was sind noch so Tipps neben dem Flirten beispielsweise in der Ehe oder in der Partnerinnenschaft?
Was ich von vielen Leuten höre, ist, man muss sich auf der einen Seite sicher fühlen. Das heißt, ich muss das Gefühl haben, du akzeptierst mich so, wie ich bin. So, das, was du vorhin meintest, mein Partner hat mir immer das Gefühl gegeben, ich bin schön. Ah, das kreiert bei den meisten von uns emotionale Sicherheit.
Ja.
Oder sowas wie, meine Partnerin akzeptiert, wie ich Vater bin. Oder ich darf auch morgens nach 2 Stunden Schlaf, vielleicht habe ich noch irgendwo Sabber und die Haare liegen und komme raus und fühle mich immer noch gut. Vielleicht habe ich auch das Gefühl, ich kann mich auf jemanden verlassen. Ah, okay, wenn wirklich irgendwie alles drunter und drüber geht, dann weiß ich, bei dir geht's mir gut. Das heißt, das ist emotionale Sicherheit, das ist eine Thema. Und es macht ja auch Sinn, wenn ich das Gefühl habe, du beurteilst mich oder verurteilst mich, du kritisierst mich, du lässt mich alleine, Silent Treatment. Für die wenigsten macht das Lust.
Und wie kann man denn Lust wieder, wie kann man sich darin üben, Lust wieder zu empfinden? Gibt es da, sagen wir mal, Praktiken oder Ideen oder Inspirationen, die du Menschen an die Hand geben kannst?
Lust ist am Ende des Tages eine Emotion. So wie Freude, wie Angst, wie Wut, wie Trauer. Und manchmal haben Leute auch gelernt, dass sie bestimmte Emotionen nicht zeigen dürfen. Und Lust ist für viele so eine Emotion, die sie nicht zeigen dürfen. Oder wo sie das Gefühl von einem ganz bestimmten Skript haben. Und sich zu erlauben, und wenn es nur 3 Minuten pro Emotion ist, 3 Minuten Wut, 3 Minuten Trauer, 3 Minuten Freude, 3 Minuten Lust. Auf so einer körperlichen Ebene oder auf einer Ebene, wo ich Geräusche machen darf. Das kann manchmal wirklich helfen, dieser eigenen Lust einen Raum zu geben.
Heißt, im Klartext Geräusche machen darf? Was wäre das zum Beispiel? Also kannst du das ein bisschen...
Soll ich jetzt Geräusche vormachen?
Nein, aber dass man zum Beispiel wieder, also dass man laut sein darf beim Sex. Was meinst
du? Total. Dass man, also man darf laut sein, man darf leise sein. Ich glaube, viele Eltern haben dann auch so ein bisschen Angst. Ich darf bloß nicht zu wild werden, sonst wecke ich das Baby. Aber wenn wir atmen, können wir ein bisschen mehr spüren. Und für die meisten ist es kein Schreien, sie für die meisten.
Was uns zum Beispiel auch, ich meine, jetzt in der Elternschaft manchmal einfach Spaß macht, sind diese kleinen, eher unvorhergesehenen sexuellen Momente, so Quickies, die eher im Stehen stattfinden, irgendwo, aber ganz sicher nicht im Schlafzimmer, weil das gar nicht unbedingt immer so funktioniert. Weil als bald ich mich in die Horizontale lege, ja, will ich einfach nur noch pennen. So, genau, so nach einem anstrengenden Tag. Aber das ist vielleicht auch noch etwas, dass man vielleicht der Lust den Raum geben kann, wenn sie einen gerade überkommt, also dass es nicht unbedingt stattfindet in den bekannten so ultra-sensual Spots, sondern einfach im Badezimmer beim Zähneputzen so ungefähr.
Ja, total. Vor allem, weil das Schlafzimmer ja oft auch so ein Babyort geworden ist, zumindest in dieser Anfangszeit. Da liegt dann das Baby, da schläft man, da braucht man gerade Ruhe. Manche Paare haben den Luxus, dass dann noch Eltern oder wer auch immer aufpassen, aber für viele nicht. Und wenn man dann erst warten muss, dass das Kind halb volljährig ist, dann kann das ganz schön anstrengend für beide Parteien. Weil in der Regel haben auch beide Lust aufeinander. Man bekommt ja nicht nur ein Kind, weil man sagt, oh, jetzt wird's an der Zeit, sondern ich will das genau mit diesem Menschen. Und ich finde ihn auch gut.
Ja.
Also.
Ja, das stimmt. Aber was ist, wenn die eine Partei schon deutlich früher möchte als die andere? Und wie können Paare da mit dieser Herausforderung umgehen? Weil es ja manchmal auch für die Partnerin oder den Partner eine Art der Zurückweisung sein kann, wenn die Person, die gebärt hat, eben vielleicht noch nicht so viel Lust hat, weil sie eben noch so körperlich beansprucht ist.
Also, Klammer auf, das kann auch andersherum sein. Es kann auch sein, dass die Partnerin oder die Frau, die gerade ein Kind auf die Welt gebracht hat, sagt, ich habe voll Lust. Und der Partner sagt, aber darf ich das denn schon? Und was ich da so grundsätzlich mitgeben darf, ist, wahrscheinlich, selbst wenn da 2 Menschen sind, die sagen, wir haben beide, wirklich, wir sind eine 10 von 10 und haben super viel Lust, oder beide sagen, wir sind asexuell, kann es sein, dass das, was sich Personen wünschen beim Sex, nicht kompatibel ist. Und das ist in Ordnung, beziehungsweise das ist sogar gut. Selbst wenn du sagst, ich habe richtig viel Lust, und dein Mann sagt, er hat auch richtig viel Lust, kann es sein, dass du sagst, und ich habe eher morgens Lust, und er sagt eher abends. Du sagst, ich habe lieber in der Position, dein Partner sagt, lieber in der Position. Ja. Du sagst, ich brauche dafür ein langes Vorspiel, er sagt, ich brauche den Quickie. Das heißt, nur weil beide 2 Also dieses, was ich damit sagen will, Lust empfinden wird wahrscheinlich immer unterschiedlich sein. Und das ist positiv, weil, und jetzt kommt's, die meisten von uns, wenn wir mit jemandem zusammenkommen, glauben, wir bräuchten jemanden, der genau das Gleiche möchte wie wir. Du findest das Gleiche gut wie ich und ich finde das Gleiche blöd, was du auch blöd findest. Und der Sexualpsychologe David Schnarch sagt, genau das ist ein ganz fantastisches Rezept dafür, furchtbar langweiligen Sex zu haben. Weil Sexualität immer auch so ein Ort sein kann, wo ich was ausprobiere. Sprich, ich werde die andere Person immer ein ganz, ganz kleines bisschen aus ihrer Komfortzone holen. Und das macht Sexualität lebendig. Mhm. Du weißt, was ich meine, oder? So nicht nur, dass man sich auf das Gleiche geeinigt hat, sondern so ein bisschen. Und das bedeutet nicht von 0 auf 100, aber so ein kleines bisschen was rauskitzeln.
Inwieweit hilft Masturbation und Selbstbefriedigung da?
Ich finde das einen ganz wichtigen Bereich, Solo-Sex. Da geht es darum, mit sich selber in Verbindung zu gehen. Ich möchte nicht sagen, also es glaube ich wäre falsch, wenn ich sage, wenn du dich nicht selber befriedigst, dann. Aber ich glaube für die, also dann bist du ein schlimmer Mensch oder dann bist du nicht emanzipiert. Es ist eher eine Einladung zu sagen, berühre deinen Körper. Erlaub dir, den zu erforschen, weil von vielen, wo ich weiß, dass sie, also wo ich dann auch arbeite, die sagen, das fällt mir schwer, ist da ganz viel soziale Konditionierung dahinter. Da ist ganz viel, so der weibliche Körper ist dreckig, ne, Klammer auf, Schamlippen.
Ja, ein beschissener Begriff. Ja, also es kotzt mich, Entschuldigung, dass ich da so eine direkte Language irgendwie finde, aber es kotzt mich so an. Ja. Es gibt, beim männlichen Körper gibt es diese Betitelierung gar nicht. So, Schamlippen, als müssten wir uns für unsere Labialippen schämen, ey.
Dankeschön.
Come on,
und das ist was ganz körperlich. Und jeder Körper ist ein bisschen anders. Auch jede Labialippe. Jede Vagina, jede Vulva und sich damit selber, und man verändert sich auch im Laufe seines Lebens. Und das einfach für sich erleben zu dürfen, jetzt nicht als Defizit, sondern eher als, wie schön, dass ich da so eine Unabhängigkeit, so eine Individualität in der Beziehung habe. Und jetzt wirklich nicht als, oh Gott, ich muss jetzt masturbieren, weil meine Frau hat keine Lust, sondern wie cool, dass ich den entdecken kann. Oder auch, oh Mann, mein Partner möchte, dass ich das jetzt mache, weil ich habe ein Problem, überhaupt nicht. Es ist eine Einladung, so wie du da über deine Brüste langen darfst oder deine Arme oder deinen Hals oder deine eigene Kopfmassage.
Ja.
Weil dein Körper Liebe verdient hat.
Ich glaube auch, dass Solo-Sex und auch das natürlich, was du vorhin schon gesagt hast, völlig ohne Druck. Also wenn du gerade keinen Bock darauf hast, dann lass es bleiben. Aber es kann sehr helfen, auch so ein bisschen vielleicht zu erkennen oder nach der Geburt wieder zu erkennen, was einem eigentlich gefällt oder wo noch kleine Sweet Spots sind, die man aktivieren kann. Vielleicht abseits eben der primären erogenen Zonen und so. Und das ist auch das, was ich so spannend finde. Sex wird eben häufig verstanden als so dieses, ja, also das, was wir im Film sehen, aber ich finde, Sex kann eigentlich noch viel weiter gefächert werden, wenn man, oder man kann es umtitulieren als Intimität. Und ich finde zum Beispiel so, sagen wir mal, Fummeln war das früher der Begriff.
Ja,
das
Aneinanderfummeln
ist. Petting, genau, das sind eigentlich alles so Bravo-Begriffe, wie man sie früher irgendwie nur kannte aus der Bravo. Aber das sind genau die Momente, die uns geholfen haben, beispielsweise wieder in die Lust zu kommen. Und es war noch gar nicht, es war wirklich ein buchstäbliches Herantasten.
Genau, und dieses Herantasten an sich ist ja schon Spaß.
Das ist mega
nicht, oh Mann, jetzt hatten wir nur Petting, jetzt habe ich nur. Genau, das haben wir nur wild rumgeknutscht. So ein Pech aber auch.
Genau, das ist schon ganz wunderschön, wie es so für sich alleine stehen darf. Und es hat ein ganz viel Gewicht und ganz viel Strahlkraft auch auf die Happiness der Beziehung. Wir müssen leider zum Ende kommen, aber ich habe trotzdem noch eine ganz wichtige Frage. Was glaubst du, wie man in unserer Gesellschaft ein bisschen mehr in die Offenheit kommen kann und wie können wir anderen, gerade Eltern, so ein bisschen den Stress nehmen, dass sie völlig okay sind, so wie sie sind und dass die Lust auch gut und gerne zurückkommen kann? Was hilft da deiner Meinung nach?
Also zum einen ist wahrscheinlich diese Folge hören. Wer bis hierher gehört hat, ist ja auf einem wunderbaren Weg. Weil offensichtlich ist es ein Thema. Offensichtlich bist du nicht alleine mit dem Thema, sonst hätten wir zu zweit nicht gesagt, komm, lass uns drüber sprechen. Das heißt, das eine ist, nicht den Kopf in Sand stecken, wenn man sich denkt, wir sind das einzige Paar, bei dem es nicht klappt. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat jedes Paar seine Themen. Und 100%. Selbst wenn nicht, ist es so etwas, was man neu entdecken kann, weil sich Sexualität sowie der eigene Körper permanent verändert er sich. Und auch das, was du quasi lernst oder siehst oder was sich inspiriert, verändert sich permanent. Was hilft noch als Gesellschaft? Ich glaube, sich bewusst zu machen, dass es ganz viele verschiedene Gründe gibt, warum Leute Sex haben. Manche machen das wirklich, um die Beziehung zu stärken. Das kann ein toller Grund sein, aber vielleicht habt ihr eine Beziehung, die sowieso gut ist und dann geht es einfach nur um Spaß. Oder es geht um Spannungsabbau. Oder es geht um Reproduktion, Kind kriegen. Ja. Oder es geht um was ganz anderes. Ich möchte mich sexy und begehrt fühlen. Und zu wissen, es gibt 500 verschiedene Gründe, Sex zu haben oder auch Sex nicht zu haben, nimmt dem so ein bisschen den Druck, weil dann hat man ja nicht nur Sex, weil die Beziehung gut ist. Für die meisten ist Sexualität eine Säule von vielen. Stell dir vor, eure Beziehung, wie so ein kleiner Tempel. Und dann ist eine Säule, die ist gerade so ein bisschen weniger robust. Aber dafür hast du hoffentlich ganz viele andere Säulen. Und eine Säule davon nennt sich gerade neugeborenes Kind.
Das ist wunderschön, die Vorstellung, dass die Beziehung ein Tempel ist. Das finde ich ganz, also das ehrt total das, was man sich eigentlich so aufgebaut hat zwischen den PartnerInnen. Was für ein schöner Gedanke, ja. Und der Tempel besteht eben aus verschiedenen Säulen. Sex ist dann auch letztlich nicht unbedingt alles, ne? Um diesen Tempel zu erhalten. Sag mal, ich wollte dich eigentlich noch so nach drei handfesten Tipps, die du den HörerInnen auf den Weg geben möchtest, fragen. Hast du da noch welche parat?
Also, erster Tipp, die Folge nehmen, gemeinsam mit dem Partner anhören und sagen und darüber reden, was gefällt dir denn? Was brauchst du denn aus sexuell? Dann die Frage ist, was macht für dich Intimität aus? So passiert es bei dir im Kopf? Ist es eher etwas, was über das Streicheln passiert, über die Sinne? Ist das etwas, über das du dir noch gar keine Gedanken gemacht hast? Alles ist erlaubt. Und dann als letzte Aufgabe, letzte Frage, mal zu üben, wie kann dich jemanden nonverbal auffordern? Weil für viele Paare, und da, ich weiß, wir haben jetzt gar nicht mehr die Zeit dafür, aber für viele Paare ist es gar nicht ein Sexproblem im Sinne von, die Technik funktioniert nicht, sondern eher ein, wer macht jetzt den ersten Schritt? Und darf ich jetzt? Ist jetzt schon eine Offenheit dafür da? Was ist, wenn ich dich jetzt in den Arm nehme? Muss ich dann auch quasi all das, was zu unserem Sexskript gehört, machen? Oder kann ich es einfach nur beim Petting aufhören? Und so das Thema auffordern, verführen, das ist manchmal spannend.
Ich glaube, ich muss jetzt los. Aber mein Mann kommt bald nach Hause. Aber ich finde auch diesen Gedanken, was du vorhin meintest, so mega schön, dass man auch in einer langjährigen Partnerinnenschaft kann man ja auch einfach mal wieder so richtig schön einen abflirten. Mal so richtig schön so einen auf Seduction machen. Da habe ich jetzt gerade richtig Bock. Da fühle ich mich mega inspiriert. Ich übe mich mal wieder im Flirten, so wie früher an der Theke im Club, weil das ist auch sehr lange bei mir her. Und da freue ich mich, wenn ich das jetzt gleich mal umsetzen kann, als bald der nach Hause kommt.
Oh, Frieda, es war mir eine große Freude. Ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Flirten.
Vielen Dank. Mega super. Vielen, vielen Dank. Es hat mir richtig viel mit auf den Weg gegeben. Ich finde es super schön, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich glaube, ganz wichtig auch an alle da draußen, ihr seid nicht allein mit der Thematik. Es ist überall ähnlich und es ist okay und ihr seid gut und richtig, wie ihr seid. Als Solos und in der Partnerinnenschaft. Deswegen freue ich mich total, dass ich heute so eine tolle Gesprächspartnerin wie dich hatte, die das jetzt nochmal untermauert hat. Und auch dieses Bild von Beziehung ist ein Tempel, finde ich wunderschön. Mir hat super viel gegeben, also wirklich ein fettes Dankeschön an dich. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gequatscht haben.
Frieda, ich würde mich total freuen. Was hast du für einen Charme? Oh. Ganz zauberhaft, das war ganz zauberhaft. Oh, bis bald und schönen Tag noch.
Dankeschön. Und an euch, liebe HörerInnen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr gerade zu diesem Thema Gedanken habt oder Fragen oder auch Feedback, ihr könnt mir das gerne schreiben, gerne auf meinen Instagram-Account oder direkt auf @rossmann_babywelt. gerne auch per Mail an babywelt-podcast@rossmann.de. Wir versprechen euch, dass wir damit total gewissenhaft umgehen. Und ne, wenn ihr uns intime Gedanken mit uns teilen möchtet, dann werden wir das ehren und nicht irgendwie nach außen gehen. Ist alles komplett anonym. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns total über eine positive Bewertung auf Sternchen oder empfehlt es weiter an eure Freundinnen, an die Familie. Klickt auf den Follow-Button, um keine Folge mehr zu verpassen. Und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.